ARD. SWR Kultur. Forum.
70 Jahre Bundesnachrichtendienst. Welche Spione braucht Deutschland? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Die Geschichte des BND ist schillernd und nicht immer ruhmreich. Mit dem Umzug von Pullach nach Berlin, dem Fall der Mauer und aktuell den Kriegen und Krisen dieser Welt änderte sich auch der Auslandsgeheimdienst. Die neue geopolitische Lage stellt den BND vor Fragen, die für den Wohlstand und die Sicherheit unseres Landes überlebenswichtig sind. Aber ist der Dienst dafür geeignet? Wie passen Rechtsstaat und Spionage zusammen? Und weiß die Politik, was Spione brauchen? Hier zu diskutieren im Forum in SWR Kultur Professor Dr. Wolfgang Krieger, er ist Historiker, Uni Marburg, Spezialist für die Geschichte der geheimen Nachrichtendienste und insbesondere des BND. Dirk Bahnse, Investigativreporter bei der Welt und Professor Dr. Sophia Hoffmann, Politikwissenschaftlerin von der Universität Erfurt. Bei Netflix läuft gerade die Serie Unfamiliar, in der der BND eine Hauptrolle spielt. Seine Geheimagenten sind ermittlungsfreudig und gewaltbereit in Berlin unterwegs. Es ist spannend, aber leider auch weit weg von der Realität. Wer hingegen die Homepage des BND besucht, bekommt den Eindruck, dass es sich beim Dienst um eine Mischung aus Denkfabrik und Presseagentur handelt. Was wäre wohl eine realistische Beschreibung, Frau Hoffmann?
Vielen Dank für die Einladung. Das ist eine gute Frage. Sicherlich stimmt das, dass diese Netflix-Serie an der Realität vorbeigeht. Der BND ist ein Dienst, der in erster Linie Informationen beschafft. Es arbeiten in Berlin mehrere tausend hochspezialisierte Menschen, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise Informationen beschaffen, über Satellitenbilder, über das Führen menschlicher Quellen, über die Auswertung komplexer, öffentlich zugänglicher Informationen. Deswegen ist der BND in erster Linie ein Informationsbeschaffungsdienst und ein Dienst, der diese Informationen dann natürlich auch analysiert und so aufbereitet, dass sie dann auch ein Bundesminister oder ein Kanzler schnell, idealerweise knapp zusammengefasst, lesen kann.
Also in den Agentenfilmen, aus denen die Mehrheit der Bevölkerung ihr Wissen über Geheimdienste bezieht, gibt es ja grob gesprochen drei Arten von Spionen. Zum einen der 007-Typ, dann die Analysten und schließlich das Heer der Lauscher. Sie, Frau Hoffmann, sagen, BND, das sind vor allem Analysten und Lauscher, 007 eher weniger.
Ja, wobei der Begriff Lauscher auch sehr irreführend ist. Also eine tatsächliche Telekommunikationsüberwachung, sogar eine individuelle, ist nur unter strengen Bedingungen möglich. Das heißt, das Lauschen ist wirklich nur ein kleiner Teilbereich von der Informationsbeschaffung, die in der Fachsprache mit der INT, also Abkürzung, beschrieben wird. Das heißt, HUMINT ist Human Intelligence, SIGINT, das ist sicherlich einer der größten Teile, nämlich Signals Intelligence, das ist die Beschaffung von Informationen über elektronische Daten, und dann OSINT, Open Intelligence, das sind also öffentlich zugängliche Quellen. Es gibt IMINT, Image Intelligence und so weiter und so fort. Also Lauscher ist dazu kurz gefasst.
Aber das war eine journalistische Vereinfachung. Ich entschuldige mich. Herr Bahnse, der frühere Präsident des BND, August Hanning, bezeichnete seine Truppe mal als den Vegetarier unter den Geheimdiensten. Manche Kritiker bezeichnen ihn auch als Papiertiger. Manche meinen, er würde mit einem Arm auf dem Rücken gefesselt in den Kampf ziehen. Woher kommt das schlechte Image?
Ich weiß gar nicht, ob das nur ein schlechtes Image ist. Es ist so, wie Frau Hoffmann sagte, auch so hört man das auch bei uns sozusagen, wenn wir uns umhören, dass der BND schon sehr geachtet ist für seine Fähigkeiten, für die Fähigkeiten, gute Informationen zu beschaffen. Aber er hat eben nicht solche operativen Möglichkeiten wie beispielsweise der amerikanische Geheimdienst CIA oder der israelische Geheimdienst Mossad, die Dinge machen können, eben im Fassen James-Bond-Manier, Sabotage bis hin zu Tötungen. Der BND ist auch aufgrund der Historie ein Dienst, den man auch schon länger.
Und nun haben wir ein Abhörproblem. Das musste natürlich so kommen. Wir im Radio sind übrigens die einzige Profession, die es sehr schätzt, abgehört zu werden. Aber Herr Krieger, wir versuchen jetzt mal den Herrn Banse wieder zurückzubekommen. Die nächste Frage erstmal an Sie. Sie sind ja ein Kenner der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes. Im Laufe dieses Jahres soll ein neues BND-Gesetz entstehen, das dem Dienst neue Möglichkeiten und Aufgaben zuweist. Ist das jetzt die Zeitenwende für die deutsche Auslandsspionage oder ist das einfach nur die nächst anstehende Zeitenwende nach schon einigen anderen?
Das müssen wir erst sehen, ob die Zeitenwende in den Nachrichtendiensten überhaupt kommt. Angesagt ist sie, angekündigt ist sie auch im Koalitionsvertrag von 2025. Aber ob der Deutsche Bundestag und die deutsche Öffentlichkeit das wirklich durchwinkt, das muss man abwarten. Das BND-Gesetz stammt ja ursprünglich aus dem Jahr 1990 und ist damals geschrieben worden unter der Maßgabe, dass alle staatlichen Datensammlungen, alle Tätigkeit der staatlichen Datensammlung gesetzlich festgelegt werden muss. Sie ist erlaubt, aber es muss dafür ein Gesetz geben. Und damals hat man dann dem Gesetz Genüge getan, hat aber über die tatsächliche Tätigkeit des Bundesnachrichtendienst möglichst wenig reingeschrieben. Hat nur gesagt, er sammelt Informationen aus dem Ausland, die für die Sicherheit der Bundesrepublik von Bedeutung sind. Mehr steht da nicht drin. Und dann hat man im Lauf der folgenden Jahrzehnte immer wieder das Gesetz verlängert und verkompliziert. Inzwischen ist es so, dass es also praktisch unlesbar geworden ist. Und ob man aus diesem unlesbaren Konvolut nun endlich ein vernünftiges Gesetz machen wird, also das steht in den Sternen, muss ich ehrlich sagen.
Also ein neues Gesetz soll den Dienst jetzt etwas schärfer machen, wenn auch vielleicht nicht so potent wie die Dienste der Amerikaner, der Briten oder auch der Niederländer, der Franzosen. Wird der BND, und Herr Bahn, Sie sind jetzt wieder bei uns, wird der BND, um im Bild zu bleiben, bissfreudiger?
Ja, ich denke, es gibt bei diesem Entwurf, der aus dem Kanzleramt stammt, zur Novellierung des BND-Gesetzes vor allem darum, dass der BND mehr Befugnisse bekommt, zum Beispiel bei der Speicherung von Daten aus der strategischen Fernmeldeaufklärung. Da ist es wohl so, dass andere Dienste, europäische Dienste auch, wie die italienischen Dienste, die niederländischen Dienste, über Jahre hinweg diese Daten speichern können. Der BND nicht, der kann das nur einige Wochen tun. Und es geht auch darum, bis hin, dass wenn auch eine Lage entsteht, die als Bedrohungslage empfunden wird für Deutschland, dass man dann auch im Cyberraum vor allem gegnerische Server zerstören kann, Kommunikationswege zerstören kann. Das sind die Befugnisse. Es geht nicht darum, dass der BND Befugnisse bekommt wie der amerikanische Geheimdienst CIA oder der israelische Geheimdienst Mossad. Davon kann keine Rede sein. Also er würde auch, wenn das BND-Gesetz dann so beschlossen werden sollte, natürlich nicht in James-Bond-Manier arbeiten.
Ich würde die Problematik bezüglich dieses Gesetzentwurfs und dem Begriff der Zeitenwende tatsächlich auch ein bisschen anders, vielleicht anders formulieren oder analysieren. Ich würde sagen, dass diese Diskussion um Zeitenwende einfach die Politisierung um den BND virulenter gemacht hat. Also in den letzten Jahren war die Politisierung eigentlich immer zwischen so den Grundrechts-NGOs, also so der Zivilgesellschaft, der es darum ging, die Gesellschaft vor übermäßiger Überwachung zu schützen, und dem BND. Da lag so ein bisschen die Politik. Und jetzt geht es natürlich um die Hoffnung, mehr Ressourcen für den BND zu kriegen. Die wachsen sowieso, aber natürlich Zeitenwende. Jetzt kriegt die Bundeswehr mehr Geld, jetzt sollen die Dienste irgendwie auch mehr Geld kriegen. Und es geht auf einmal, es hat sich auch irgendwie so eine diskursive Plattform eröffnet, um die Nachrichtendienste irgendwie ja operativer zu machen, um diesen neuen Gefahren, die sich da jetzt auftun, Richtung Russland, Richtung China, so ist ja der Diskurs, die da irgendwie zu rüsten. Und dann brechen eben jetzt auch ältere Geschichten. Ich habe vorhin mit Herrn Krieger noch drüber geredet, wo soll die militärische Aufklärung eigentlich liegen? So eine Konflikte zwischen der Bundeswehr und dem BND, Konflikte zwischen vielleicht auch Kanzleramt und anderen Ministerien. Also das bricht da jetzt irgendwie alles auf. Da gibt es jetzt einen neuen Raum für Diskussion und Debatte. Und da liegt eigentlich der Hase im Pfeffer. Was soll der BND eigentlich überhaupt machen? Wie ist die strategische Ausrichtung? Soll der Dienst eben nur Informationen beschaffen oder auch operativ sein? Und wenn ja, wo? Und und so. Und da geht jetzt überall Bewegung rein. Und die Resultate sehen wir jetzt. Und die sind, da würde ich ganz bei Herrn Krieger sein, noch lange nicht ausdiskutiert und ausgefochten.
Ich meine, das Grundsatzproblem ist ja die Einschränkung von Freiheit, ja, durch die Datensammlung und die Verwendung von Daten und so weiter und so. Das sind ja alles Eingriffe in unsere Freiheit. Nur gibt es hier viele Missverständnisse, denn der BND oder auch der Verfassungsschutz sind halt nicht die einzigen Behörden, die in unsere Freiheit eingreifen. Ja, wenn Sie zum Flughafen gehen, dann wird Ihr Gepäck untersucht. Wenn Sie zum Bahnhof gehen, werden Sie durch Videoüberwachung ständig beobachtet. Das ist ja auch ein Stück Freiheitsverlust. Denken wir, ich will jetzt gar nicht reden von der Covid-Krise, ja, was da an Freiheitsrechten eingeschränkt wurde. Ja, es wurde nachgezählt, wie viele Leute wir in unserer Privatwohnung versammeln und so weiter und so weiter. Also die Freiheitseinschränkung oder der Kampf dagegen ist natürlich ein allgemein gesellschaftliches und auch allgemein politisches Problem. Und jetzt stellt sich die Frage, welche Rolle soll der Bundesnachrichtendienst hier spielen? Denn bei diesen Freiheitseinschränkungen geht es ja darum, auch den Rest der Freiheit zu beschützen. Ja? Also die Bundesrepublik, ihr politisches, gesellschaftliches System und so weiter zu schützen. Das heißt, man hat die Abwägung, wie viel Freiheit muss ich eventuell einbüßen auf der einen Seite, um das große Ganze auf der anderen Seite effektiv schützen zu können.
Aber hier geht es ja um die Freiheitsrechte von Ausländern oder von Menschen im Ausland. Dafür ist der BND ja zuständig.
Ja, nicht nur. Nicht nur, aber natürlich auch. Ja, ich meine, der Rechtsstaat macht ja nicht überall eine Unterscheidung zwischen eigenen Bürgern und Leuten, die keine eigenen Bürger sind. Aber ich wollte noch eine andere Bemerkung machen zu den Datenspeichern. Das ist wirklich die allerlächerlichste Diskussion, die wir seit über 20 Jahren führen. Was darf man speichern und wie lange darf man es speichern? Und da fehlt mir natürlich der Vergleich ein mit der Kriminalistik. Ja, in der Kriminalistik werden Beweisstücke für ehemalige Strafprozesse aufbewahrt. Und zwar deswegen, weil man nicht weiß, ob diese Beweisstücke noch einmal gebraucht werden. Und das genau Gleiche ist bei einem Nachrichtendienst, der Daten sammelt. Ja, er sammelt nicht immer nur für die Aktualität, sondern er sammelt auf Vorrat. Ja, man weiß nicht, wann man das einmal brauchen wird. Irgendeine Information, ich weiß nicht, über einen russischen Diplomaten oder Spion oder irgendwas. Eine Information, die gar nicht aktuell verwendet wird, aber die man einfach sammelt für den Fall, dass man sie einmal braucht. Und diese Funktion, auf Vorrat zu sammeln, Informationen zu sammeln, die geht natürlich völlig verloren, wenn Sie Daten nur 2 Monate oder irgendwas speichern dürfen.
Erwarten Sie, dass da im neuen BND-Gesetz mehr Freiheit ist oder vielleicht sogar die vollkommene Freiheit, die gerade Herr
Krieger... Ja, das wird nicht durchsetzbar sein.
Ja, meinen Sie nicht?
Es ist aber ja auch ein technisches Problem. Also eine Sache, die ja auch bezüglich dieses durchgestochenen Gesetzesentwurfs immer wieder angemerkt wurde, war, dass es überhaupt im Moment gar nicht die technischen Möglichkeiten gibt, diese Vorratsdatenspeicherung auf 6 Monate, so steht das da glaube ich drin, so umfänglich zu gewährleisten, wie das da drin steht. Weil das Problem heutzutage ist natürlich die Filterung der Daten. Das ist ja das Kernproblem, ne? Dass eben wenn diese Massenüberwachung oder also das Massenüberwachung ist so ein Kampfbegriff, aber wenn diese massenhafte Speicherung von Daten passiert, dann ist eben die große technische Schwierigkeit zum Beispiel, vor der der BND steht, jetzt die Daten eben von Inländern und Ausländern, das ist schon so eine Kernunterscheidung, die der BND jetzt nicht ganz komplett irgendwie treffen muss, aber schon treffen muss, wie filtert man das da raus? Also das oder wie filtert man dann eben die Kommunikation im höchst schützenswerten privaten Bereich raus aus der für den BND irgendwie wichtigen oder überwachungsmäßig erlaubten Informationen. Das ist das Problem mit digitalen Daten, das man früher eben nicht hatte. Also es gibt ja auch einfach das papierne BND-Archiv, wo Dinge bis auf ewig irgendwie lagern. Welche das sind, wissen wir nicht, weil wir da nur sporadisch Zugang kriegen. Aber da sind ja auch die Daten von Leuten gespeichert. Ne? Aber das ist eben anders als heute in der digitalen Welt, die ganz andere Probleme aufwirft.
Ja, aber Frau Hoffmann, da geben Sie mir ein Stichwort. Da hat sich eben wirklich eine Revolution breit gemacht, nämlich durch die künstliche Intelligenz, durch KI. Heute heute können Sie diese Daten sehr viel besser auswerten und sehr viel schneller und mit weniger Personal. Und da kommt ein anderes Problem hinzu. Der BND ist ja ein Auslandsnachrichtendienst. Und in der Welt gibt es ja, ich weiß nicht, wie viele 100 Sprachen, die man nicht alle beherrschen kann. Aber heute mit KI können Sie zum Beispiel Telefongespräche, die Sie abhören, oder Dokumente, die Sie irgendwie ergreifen können, die können Sie ratzfatz übersetzen. Das heißt, Sie haben eine völlig neue Welt vor sich von technologischen Möglichkeiten. Und das ist schon ein Grund, warum man hier völlig neu denken muss.
Ich möchte noch mal auf einen Punkt zurückkommen, den Frau Hoffmann gerade angesprochen hat. Der BND bezeichnet sich ja selbst als ziviler und militärischer Dienst. Und so wird es ja auch im neuen BND-Gesetz heißen. Allerdings so klar ist die Sache dann doch wieder nicht. Das Bundesverteidigungsministerium hat Probleme mit einem Geheimdienst, der nicht dem Verteidigungsminister unterstellt ist. Herr Bahnse, um Sie jetzt mal wieder ins Gespräch zu bringen, wem gehört der BND oder zu wem gehört er?
Ja, die Fach- und Dienstaufsicht hat das Kanzleramt. Da gibt es immer wieder Diskussionen, ob der BND da richtig aufgehängt ist. Aber das hat sich über die Jahre jetzt so bewährt. Natürlich ist der BND im Ausland dann auch ein militärischer Nachrichtendienst, wenn es da um den Schutz auch deutscher Soldaten geht. Für die Truppe selbst sozusagen gibt es ja auch einen militärischen Nachrichtendienst, militärischen Abschirmdienst, der da zuständig ist. Diese Spannungsfelder gibt es. Ich will noch zwei Dinge sagen, die ich immer wieder höre oder die wir immer wieder hören. Es ist halt so, dass Deutschland sehr viele Hinweise auch von ausländischen Nachrichtendiensten erhält oder Geheimdiensten erhält. Und da wird nicht gefragt, wie sind die Informationen gewonnen worden, ja, mit welchen Methoden. Und das wird von einigen als heuchlerisch bezeichnet. Heuchlerisch deshalb, weil man da wegguckt und die Informationen gerne nimmt und selbst jetzt hier sagt, wir sind nur ein Analyse- und Informationsbeschaffungsdienst.
Also Sie meinen zum Beispiel konkret Fälle wie Abu Ghraib oder Guantanamo, die Amerikaner verhören und die Deutschen profitieren vielleicht von den Verhörergebnissen.
Informationen, die unter Folter entstanden sind, etc. Ja, und zum anderen, das wird immer wieder darauf hingewiesen, was ja Frau Hoffmann schon gesagt hat, die Bedrohungslage hat sich verändert. Die Geheimdienste anderer Staaten, wie gerade jetzt Russland, die agieren hier in Deutschland mit Tötungen, mit Sabotage, mit anderen Dingen. Und der BND soll quasi im Ausland nicht mal mehr auch im Cyberraum Server zerstören dürfen, die von denen aus Attacken auf Deutschland gefahren werden. Ich erinnere nur an den Bundestags-Hack 2015. Also das ist sozusagen dieses Spannungsfeld und da gibt es halt viel Frust und eine Überbürokratisierung, ein Kontrollwust, ja, der wird immer wieder beklagt. Ja.
Also Herr Bahnse, Sie sprechen hier zwei ganz wichtige Sachen an, nämlich einmal diese internationale Einbettung des BND und dann dieses Stichwort Bürokratie. Aber erstmal zu diesem Thema internationale Einbettung. Das ist absolut richtig. Also ich würde sogar sagen, man muss von einem transnationalen Nachrichtendienstwesen sprechen, gerade wenn es um Auslandsnachrichtendienst geht. Das ist gar nicht analytisch zielführend, den BND als so eine Art national abgegrenzten Dienst zu verstehen, sondern es bestehen jahrzehntelange enge Verbindungen zu bestimmten Nachrichtendiensten, besonders jetzt die USA, aber es bestehen auch lange, mal nicht ganz so intensiv, aber trotzdem lange bestehende Beziehungen in alle Welt. Und selbstverständlich hat der BND hier auch gerade an die USA natürlich auch immer wieder Informationen geliefert und aber auch, also gerade auch in den 70ern, ich habe viel Archivforschung gemacht, auch von arabischen Staaten selbstverständlich Informationen zum Beispiel über die heimische Palästinenser oder arabische Szene angenommen, die eindeutig mit gewalttätigen Mitteln, Folter wurde angesprochen, gewonnen wurde und die auch genutzt. Das bedeutet aber ja natürlich nicht, dass es in irgendeiner Weise erstrebenswert wäre, dass der BND anfängt, in Deutschland oder im Ausland irgendwie Menschen zu foltern. Nein. Sondern es gibt eben so eine Art internationale Arbeitsteilung. Das fühlt sich wahnsinnig zynisch an, aber so ist es.
Es ist so eine Art Marktplatz, nicht?
Also, ja, Arbeitsteilung würde ich es eher nennen.
Man tauscht Informationen und gibt man viele Informationen, bekommt man auch viele zurück oder umgekehrt. Wenn man nicht so hilfreich ist, dann wird man abgeschnitten.
Genau, und da spielt der BND eben eine Rolle und ich würde nicht sagen, dass es richtig ist, da zu bezeichnen, dass der irgendwie immer nur auf der Nehmerseite ist und nie gibt.
Nee, das stimmt, glaube ich, auch nicht, weil die Analysen werden ja auch geschätzt. Aber man hört jetzt gerade in letzter Zeit immer öfter, wir müssen aufpassen, dass wir auch liefern können, damit wir auch nehmen können. Und darum geht es, glaube ich, jetzt auch bei der Novellierung des BND-Gesetzes, um dem BND da die entsprechenden Möglichkeiten an die Hand zu geben.
Es heißt, BND-Chef Martin Jäger, der sei jetzt dabei, den Laden ordentlich umzukrempeln, eine neue Denke, mehr Risiken und vor allem, man wolle operativer werden. Das heißt dann ja wohl auch, dass der BND gelegentlich mal gegen Gesetze verstößt für einen höheren Zweck. Ist das so?
Nein, also mit den Gesetzesverstößen müssen Sie vorsichtig sein. Im Inland verstößt er nicht gegen die Gesetze. Wenn es so wäre, dann würde die Justiz kommen und die Leute vor den Kadi holen. Das passiert aber nicht. Das ist übrigens nicht einmal beim NSA-Skandal passiert vor einigen Jahren. Es ist kein einziger BND-Mitarbeiter vor Gericht gestellt worden. Ja, aber im Ausland ist es anders. Jeder Nachrichtendienst verletzt im Ausland die Gesetze des Auslandes, das heißt des jeweiligen anderen Staates. Das heißt, er macht im Ausland Dinge, die im eigenen Land verboten wären und die im Ausland auch verboten sind, ja. Also Leute verleiten, einen Geheimnisverrat zu begehen und so weiter und so weiter. Das ist nun mal das Geschäft, ja. Ein CIA-Direktor hat mal gesagt, we steal secrets, ja. Also wir stehlen Geheimnisse. Und so ist es auch, weil es eben Geheimnisse sind, die man sozusagen auf legalem Weg nicht bekommen kann. Das ist der Kern der nachrichtendienstlichen Arbeit.
Also hier würde ich Herrn Krieger ein bisschen widersprechen, weil der BND hat in der Vergangenheit durchaus Gesetze gebrochen, auch im Inland, Stichwort Schäferbericht und Überwachung von Journalisten. Allerdings nur natürlich sehr selten, sporadisch. Aber es hat es in, sage ich mal, Ausnahmefällen gegeben. Deswegen bin ich auch der Ansicht, dass es, wenn es in der Vergangenheit zu Sicherheitskrisen gekommen ist, verschiedener Art, dann hat der BND auch immer mal wieder Gesetze gebrochen. Deswegen, und da komme ich jetzt eben auf dieses Stichwort Bürokratisierung, das Herr Banse gerade geliefert hat, zu sprechen. Ich stimme nicht in diesen Chor ein, dass der BND an überbordender Kontrolle irgendwie leidet. Diese Kontrolle funktioniert sowieso nur in Maßen, sondern ein viel größeres Problem ist einmal natürlich die interne Bürokratie. Der BND ist eine deutsche Behörde, die bestimmt ist von vorgeschriebenen internen Laufbahnen, von Karrierestufen, von extrem eng umfassten Tätigkeitsbeschreibungen. Die Leute, die dort arbeiten, müssen in ihrem Feld tätig sein. Und wenn sie mal spontan irgendwie flexibel woanders rein müssen, dann geht das nicht. Es gibt eine extrem krasse, starke Trennung zwischen Verwaltung und Nichtverwaltung, dass man da irgendwie in so Art interaktiven Arbeitsgruppen, wie das übrigens ja auch in dieser Netflix-Serie dargestellt ist, dass die da so im Großraumbüro sitzen und laut über ihre Operationen sprechen. Das hat mich dann doch zum Lachen gebracht. Also so eine Art moderne Management-Atmosphäre irgendwie, das gibt es da überhaupt nicht. Und diese interne Bürokratie ist meines Erachtens eine viel größere Hürde als diese sporadische externe Kontrolle, an der der BND krankt. Zudem eben mit starken fehlenden strategischen Ausrichtungen oder eine große Uneinigkeit darüber, was eigentlich so die strategischen Prioritäten sind, trotz dieses 5-Jahres-Plans, den der BND natürlich auch mal hat in Form dieses Auftragsprofils.
Wenn Russland uns angreift mit Mordanschlägen, mit Drohnenüberflügen, über kritischer Infrastruktur, mit Computerhackern, kann dann der BND in gleicher Weise zurückschlagen, sollte er es? BND-Präsident Jäger hat so etwas jedenfalls auf der Münchner Sicherheitskonferenz angedeutet.
In gleicher Weise glaube ich eher nicht. Davon war ja auch nie die Rede, sondern angemessen. Also zum Beispiel, und das bezieht sich ja jetzt in erster Linie auf den Cyberraum, dort agieren zu können, wie ich erwähnt hatte. Aber Herr Krieger, Sie wollten, glaube ich, was sagen.
Nee, ich meine, das Cyberthema hängt ja irgendwie so zwischen den Stühlen, ja. Alle möglichen Behörden erklären sich selber für zuständig, ja. Der Verfassungsschutz, die Landesämter, das Bundesamt, die Bundeswehr hat ein Kommando für Cyberoperation und so weiter. Also, wer soll das jetzt eigentlich machen? Wer hat die passenden Mittel? Wer hat das passende Personal? Mein Eindruck ist, dass das überhaupt noch nicht geklärt ist. Und wir haben ja jetzt diesen Nationalen Sicherheitsrat seit Anfang des Jahres. Jahres. Und da muss ich ehrlich sagen, sehe ich auch noch nicht, dass der über solche Probleme nun endlich mal Klarheit schaffen wird. Das Gleiche gilt übrigens, Herr Ihm, Sie haben das vorhin angesprochen, für das Verhältnis des BND zur Bundeswehr. Ja, wer soll eigentlich die Militäraufklärung machen? Das ist ein Thema, das seit mehr als 20 Jahren in der Schwebe ist. So wird mal so entschieden, dann wird wieder so entschieden. Aber richtig geklärt ist es nie. Und da muss man natürlich dazu sagen, bei diesen militärischen Fragen, dass es verschiedene Ebenen gibt. Es gibt die strategische Ebene, wo man sozusagen langfristig über große Fragen nachdenkt. Das kann der BND ganz gut machen. Aber wo es hakt, ist die operative und die taktische Ebene. Das heißt, wenn die Bundeswehr jetzt wirklich mit ihren Schiffen oder Einheiten oder Flugzeugen oder was irgendwo vor Ort ist und dort vor Ort also kurzfristige nachrichtendienstliche Informationen braucht, wer soll das machen? Und da ist der Streit, wo die Bundeswehr eben sagt, das geht nicht, dass wir da erst bei einer anderen Behörde, die nicht für uns arbeitet, anrufen müssen. Das müssen wir selber in der Hand haben. Das muss so schnell und kurzfristig gemacht werden. Und auch die Aufträge müssen kurzfristig erteilt werden. Das kann nicht durch die bürokratische Schlange gehen.
Ja, und um da zu ergänzen, diese Art Aufklärung liegt ja eben auch im Moment beim BMVG und dieser Gesetzesvorschlag sieht eben vor, dass das irgendwie beim BND wieder angesiedelt ist, was ich auch für einen schnurrigen Vorschlag ganz ehrlich halte, weil allein die Idee, wie das jetzt bürokratisch umgesiedelt werden sollte oder institutionell, das wären in dieser ja irgendwie sich offensichtlich verschärfenden Sicherheitslage ein riesiger Change-Prozess, den man sich, glaube ich, niemanden wünschen würde. Ich möchte aber noch mal kurz auf dieses Beispiel, das Sie gebracht haben, mir eben zurückkommen. Man stellt sich jetzt also vor, Russland ändert seine Taktik und fängt an, hier tatsächlich Anschläge zu verüben. Davon sind wir übrigens meilenweit entfernt, dass es so ist, dass sozusagen Zivilistinnen wirklich jetzt an Leib und Leben gefährdet werden durch Russland. Das muss man heutzutage ja
fast immer meilenweit würde ich nicht sagen. Wenn man
naja, aber mit Leib und Leben, also Sabotage,
es gab ja schon
ja?
Versuche.
Ja, es gab gut. Ja schon Mordanschläge.
Ja,
es gab jetzt gerade den Fall eines Rüstungsmanagers, der offensichtlich ausspioniert wurde.
Ja, aber man stellt sich vor, es gibt wirklich jetzt irgendwie große Anschläge. So, da haben Sie ja nachgefragt, sollte der BND da jetzt irgendwie zurückschlagen?
Ja, was ist denn ein großer Anschlag für Sie?
Ja, also so wie Sie das eben beschrieben haben, dass es irgendwie anfängt, irgendwelche Wegwerfagenten zünden Bomben Einkaufszentren.
Ich habe das jetzt nicht so gemeint. Ich zitiere jetzt einfach mal den Chef des Bundesnachrichtendienstes, den Herrn Jäger. Der hat gesagt, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir viel öfter beweisen sollten, dass wir in der Lage sind, sehr ähnliche Dinge zu tun, damit auch die andere Seite den Schmerz spürt.
Das ist doch ein gutes Beispiel, genau. Weil dahinter steht doch eine völlig ungeklärte strategische Frage. Wie soll man eben mit diesen Angriffen aus Russland umbringen? Was ist unsere Strategie? Was ist Deutschlands strategisches Ziel? Geht es um den Schutz der Bevölkerung? Geht es jetzt erstmal darum, Sicherheit herzustellen? Und wie soll die hergestellt werden? Geht man davon aus, dass man die russischen Sicherheitsapparate so stark schwächen kann, dass sie dazu nicht mehr in der Lage sind? Will man sie in irgendeiner Art und Weise provozieren, um irgendeine Lage herauf zu provozieren, in der man dann wieder irgendetwas anderes macht? Also die Überlegungen dahinter sind doch völlig unklar. Und wer die überhaupt treffen kann, ist auch unklar. Und dass der BND diese Entscheidung nicht trifft, das ist auch völlig klar, weil der soll ja nur ausführender Arm sein. Und das meinte ich mit vorhin, da liegt der Hase im Pfeffer, dass es eben unklar ist, wer überhaupt entscheidet, was der BND für einen Dienst sein soll und für welche strategischen Ziele der BND arbeiten soll. Und das ist genau wie beim Cyber, was Herr Krieger beschrieben hat. Das ist einfach in Deutschland, haben wir diese Situation, dass diese Entscheidungsprozesse letztendlich über Außenpolitik völlig zerfasert in ganz vielen Händen liegen. Und es besteht überhaupt gar keine einheitliche Marschrichtung.
Und deshalb lautet der Titel dieses Forums in SWR Kultur auch 70 Jahre Bundesnachrichtendienst. Welche Spione braucht Deutschland? Mit Professor Dr. Sophia Hoffmann, Politikwissenschaftlerin an der Universität Erfurt. Mit Professor Dr. Wolfgang Krieger, er ist Historiker an der Universität Marburg. Und mit dem Journalisten Dirk Bahnse. Es sind jetzt schon so viele Fragen aufgeworfen worden in dieser Sendung, dass ich mich jetzt frage, dieses BND-Gesetz, das das ganze Geschehen auf eine neue Basis stellen sollte. Das war uns ja eigentlich mal fürs Frühjahr angekündigt. Und jetzt fragen wir uns mittlerweile, ob das in diesem Jahr überhaupt noch fertig werden kann. Was sagen Sie denn als politischer Beobachter, Herr Bahnse?
Ich bin da sehr skeptisch. Es gibt einen Entwurf aus dem Kanzleramt, dann ist eine Vorabstimmung. Das Kanzleramt ist bemüht, aus dem BND einen Geheimdienst zu machen, der auf Augenhöhe mit anderen ausländischen Geheimdiensten quasi mitspielen kann. Aber es ist das Kanzleramt und da gibt es die SPD, das wird diskutiert, es gibt verschiedene Bedenken, was am Ende dabei wirklich herauskommt, wie das dann genau gestaltet wird, das wird sich sicherlich noch über einige Zeit ziehen. Man kann da noch nicht genau sagen, wann damit mit der Umsetzung zu rechnen ist. Ich würde nur noch eins sagen, was allerdings, weil Frau Hoffmann ja fragte, wer ist denn eigentlich da zuständig und so weiter, was man sagen muss, natürlich ist die Politik zuständig und hier haben wir momentan ein Kanzleramt, anders als in vergangenen Jahrzehnten, das gewillt ist, dem BND eine Rückenstärkung zu geben. Das war nicht immer so und auch sehr viel Wert auf die Informationen des BND legt. Den Eindruck hat man zumindest.
Ja, also wenn ich da kurz einhaken darf, wenn ich in irgendwelchen Workshops oder Treffen mit BNDlern oder ehemaligen BNDlern, wenn mir da aus Versehen über die Lippen kommt, dass der BND ein Geheimdienst ist, dann gibt es aber richtig Widerstand. Also die Identität des BND ist eindeutig, wir sind kein Geheimdienst, wir sind ein Nachrichtendienst, weil im BND wird ein Nachrichtendienst, wird Geheimdienst mit quasi Gestapo und
Stasi.
Sozusagen Stasi in Verbindung gebracht. Mein Eindruck ist, und ich hoffe, er hört nicht zu, ist, dass Herr Jäger seinen eigenen Laden nicht kennt. Und sich wirklich irgendwie auch verrennt. Weil es wird ganz sicher so sein, dass auch viele im BND diese Ideen, die da in dem Gesetzesvorschlag stehen, einfach ablehnen werden. Aus verschiedensten Gründen. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie Stichwort Beamtenrecht und Aufgaben und Verantwortung des Dienstherrn und so weiter, wie das alles da irgendwie in irgendeiner realistischen Art und Weise umgesetzt werden soll.
Kann man eine Truppe von Aktenfressern zu operativen Spionen ausbilden? Gelingt dieser Wechsel des Mindsets, Herr Krieger? Was haben Sie da für einen Eindruck?
Ja, viele von denen sind ja frustriert mit der Aktenfresserei. Die wollen ja rausgehen und draußen etwas machen. Vor allem, weil sie auch die Kolleginnen und Kollegen sehen aus den anderen vergleichbaren europäischen Diensten, also vor allem Frankreich und Großbritannien. Mit den USA kann man sich natürlich nicht messen von der Größenordnung her schon. Und die sind frustriert, dass sie nichts machen dürfen. Ja, sie dürfen das nicht und das nicht abhören. Aber ich möchte jetzt mal mit einem großen Lob die ganze Runde hier stören. Mhm. Es ist ja schon eine tolle Sache, dass diese Bundesregierung in der Regierungserklärung erstmal überhaupt offiziell anerkannt hat, dass der BND hinter den vergleichbaren Diensten, also Briten, Franzosen zum Beispiel, hinter diesen Diensten her ist. Ja, dass er nicht auf dem gleichen Level der Leistungsfähigkeit ist. Das hat ja vorher keine Bundesregierung offen zugegeben. Zweiter Punkt. Man hat diesen neuen BND-Präsidenten eingesetzt, der zum ersten Mal seit 40 Jahren seit 40 Jahren wieder ein Experte für Außenpolitik und Sicherheitspolitik ist. Wir haben ja den letzten wirklichen Außenpolitik-Experten mit Hans-Georg Wieck gehabt, der von 85 bis 1990 BND-Präsident war. Und seither haben wir nichts als lauter Verwaltungsjuristen, fast ohne Ausnahme, Juristen aus der inneren Verwaltung, die mit dem Ausland, ich sage es jetzt mal so ganz banal, und mit Sicherheitspolitik wenig bislang zu tun gehabt hatten. Und mit Jan Jäger haben wir jetzt einen Mann, der also in der Diplomatie in Osteuropa und so weiter tätig war und der sozusagen die Welt kennt. Ich sage es jetzt mal ganz simpel. Also das ist schon ein Riesenfortschritt. Jetzt brauchen wir aber den dritten Schritt. Darüber haben wir gesprochen, nämlich die gesetzliche Verbesserung. Es muss jetzt endlich mal wieder möglich werden, dass wir mithalten können mit den vergleichbaren europäischen Diensten.
Für wie wandelbar kennt er die Welt, aber kennt er den BND? Das ist eben die Frage. Also ich würde, um vielleicht in das Lob einzustimmen, ich finde, also man sollte auch auf keinen Fall despektierlich von Aktenfressern sprechen.
Das war nur eine journalistische Verkürzung.
Aber ich bin sehr froh, dass wir mit dem BND einen Dienst haben, der sich zumindest öffentlich und natürlich auch in weitestgehend zum Grundgesetz bekennt, der stolz darauf ist, dass er irgendwie kein Geheimdienst ist, der Leute irgendwie verhaften kann und willkürlich Gesetze brechen kann, der sich einfach zu den freiheitlichen Grundrechten auch im Ausland im Moment bekennen muss. Das sind auch alles Dinge, die sehr positiv zu werten sind. Und ich weiß nicht, wie diese Runde sich gerade austauschen würde, wenn jetzt gerade ein Verfahren laufen würde, weil der BND im Ausland irgendwen ermordet hat. Also wie das dann anderen Ländern ist.
Frau Hoffmann, das steht doch gar nicht zur Debatte.
Naja gut, die französischen Dienste haben im Ausland Menschen umgebracht. Die Briten tun das selbstverständlich auch. Also das ist, ich weiß nicht, ob man sich einfach nur komplett denken muss, wir hängen hinter diesen Diensten her, sondern dass man eben auch die Qualitäten von einem stark demokratisch und freiheitlich orientierten Nachrichtendienst, die nicht auch mal hochhängen soll. Und abgesehen davon nur als letzter Punkt, Frankreich und Großbritannien sind ehemalige Kolonialreiche mit völlig anders aufgestellten Sicherheitsapparaten. Da ist eben Deutschland wirklich anders aufgestellt und das hat auch viele Vorteile.
Jetzt Herr Bahnsen.
Also Sie sagen ja Geheimdienst, ein schlimmes Wort, und das stimmt auch. Jahrelang war es oft Journalisten immer zwingend, von Nachrichtendienst zu schreiben. Aber mit Geheimdienst ist doch nicht gemeint, dass der BND jetzt im Gesetze bricht, Leute umbringt, Leute verhaftet. Da gibt es ja das Trennungsgebot etc. Das soll auch überhaupt nicht aufgehoben werden. Ich glaube, das ist eine völlig falsche Darstellung. Nirgendwo habe ich bislang gehört, und das ist auch nicht im Gesetzentwurf, in dem neuen Gesetz vorgesehen, sind solche Befugnisse, von denen Sie gerade gesprochen haben, irgendwo verankert. Hier geht es wohl darum, warum spricht man davon, von einem Geheimdienst? Weil eben die Zeitenwende, die ja ausgerufen worden ist, auch bei den Nachrichtendiensten ankommen muss, so denken viele. Also ich kann das nur so wiedergeben, Sie haben ja auch Ihre Gesprächsrunden, aber ich höre von vielen, wir müssen da wirklich drauf reagieren können. Und die Russischen in Russland, in China, lacht man teilweise über den BND. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu.
Also Frau Hoffmann, ich möchte jetzt doch wirklich widersprechen. Erstens mal sind Frankreich und Großbritannien Demokratien und Rechtsstaaten. Das wollen wir doch mal festhalten, ja. Und zweitens, wenn es solche Tötungsoperationen gibt, und die gibt es tatsächlich sehr sporadisch, aber es gibt sie, dann werden sie ohne Ausnahme vom Staatspräsidenten angeordnet oder vom jeweiligen Regierungschef in Großbritannien. Es ist also nicht der französische oder britische Dienst, der von sich aus entscheidet, ja, den müssen wir jetzt mal umlegen oder was, sondern das ist ein Befehl, der von oben kommt. Ja?
Absolut.
Und das muss man schon klarstellen. Und diese Debatte, die wir ja auch in Deutschland haben, ja, der BND macht Sachen, kein Mensch weiß, was er macht. Und das kann man alles nicht kontrollieren und so. Das ist alles eine Lüge. Übrigens auch bei den Amerikanern ist es so. Alle Sachen, die die Amerikaner machen, die wir nicht immer gut finden, werden von ganz oben, vom Präsidenten, ja, angeordnet. Übrigens auch die Folter-Sachen, Abu Ghraib und wie das alles heißt, beruhen auf einem Gutachten des amerikanischen Justizministeriums, das sagt, jawohl, diese Dinge sind zulässig.
Ja, ja, absolut.
Also das sind nicht die Dienste selber, die solche Entscheidungen treffen.
Wir haben hier in Deutschland
das
sogenannte G10-Gremium.
Ja, ich muss dazu ganz kurz was sagen, es tut mir leid. Das wirklich auch aus wissenschaftlicher Perspektive interessant ist, weil da ist es ja sozusagen dieses Henne-und-Ei-Prinzip. Wenn man jetzt einen Dienst hat, der aber dazu fähig ist, solche Operationen im Ausland zu tätigen, dann ermöglicht man es ja eben auch der Regierung, dem Präsidenten, in unserem Fall dem Kanzler, solche Operationen anzuordnen.
Aber wir sind doch jetzt, Frau Hoffmann, jetzt muss ich trotzdem mal mein Moderatorenrecht in Anspruch nehmen und doch nochmal eine Frage stellen. Denn es geht ja hier gar nicht so weit. Wir haben ja eine verfassungsrechtliche Situation. 2020 hat das Bundesverfassungsgericht nochmal dem BND auch Fesseln angelegt. Er muss sich an Grundrechte halten. Also Das ist ja auch jetzt die Frage bei dem neuen BND-Gesetz. Wie weit kann man dem Dienst neue Befugnisse zukommen zu lassen und wann stößt das dann an verfassungsrechtliche Schranken und wie werden die dann verhandelt? Das heißt, was Sie jetzt gesagt haben, ist ja ein Stück weit auch sozusagen jetzt noch Zukunftsmusik, ein Stück weit spekulativ. Aber was ist denn realistischerweise erwartbar? Wie weit darf denn sozusagen der BND in Zukunft, wenn alle einverstanden sind,
seine also ich, die jetzigen wenn es, Grenzen wenn es jetzt tatsächlich so ist, da stimme ich Herrn Krieger schon zu, wenn es so wäre, dass der BND sich auch im Ausland ans Grundgesetz halten muss, dann ist er praktisch arbeitsunfähig. Es ging damals ja darum, dass wenn der BND jetzt im Ausland zum Beispiel den E-Mail-Verkehr von einem afghanischen Minister irgendwie überwacht und der Minister, der tauscht sich mit einer deutschen Journalistin aus, dass der BND ja dann auch die Korrespondenz dieser deutschen Journalistin liest und deswegen das nicht machen darf. Das sind natürlich, also der BND, das muss man eben auch wirklich dazu sagen, ist eine ziemliche Blackbox. Ja, wir wissen nicht so richtig, wie da im Detail gearbeitet wird, aus guten und aus schlechten Gründen. Aber dann ist ein Auslandsdienst natürlich arbeitsunfähig. Also das ist gar nicht möglich, dann im Ausland irgendwie wirklich umfassend zu arbeiten. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, selbst wenn das Gesetz kommt, es wird nicht umgesetzt werden. Also ich kann mir das nicht vorstellen.
Wir haben nur noch ein paar Minuten und deshalb würde ich gerne noch mal die Nachwuchsfrage ansprechen, weil dieser Dienst etwa 6.500 Leute, etwa die Hälfte davon arbeiten in Berlin, in einem sehr interessanten Areal mit einem großen Zaun drumherum. Wenn man mal drumherum spazieren geht, dann hat man schon mal was geleistet. Man ahnt nicht, was hinter den Mauern da vor sich geht. Es gibt einen eigenen Podcast, es gibt einen Instagram-Kanal, also ein bisschen hat sich der BND schon geöffnet und man sucht auch Talente, Bewerber, die in dem Dienst arbeiten wollen. Man kann sich da bewerben. Dann wird aber auch gleich gesagt, aber bitte poste deine Bewerbung nicht auf deinem sozialen Kanal, weil du wirbst dich ja für einen Geheimdienst. Bitte versteh das. Und das ist jetzt alles kein Aprilscherz. Ist tatsächlich so. Man kann auch Tennissocken kaufen oder Badelatschen mit BND-Logo. Also wie schafft es denn der BND jetzt sozusagen, sich zu erneuern, also auch personell zu erneuern?
Naja, das größte Problem ist die technische Aufklärung. In der technischen Aufklärung brauchen Sie also Computerfuzis, ich sag's mal so, ja, und Elektronikspezialisten und wie die alle heißen. Und diese Leute werden in der freien Wirtschaft sehr viel besser bezahlt, als das der BND kann, der ja eine Bundesbehörde ist und einen entsprechenden Behördenaufbau und
aber die haben beim BND sehr viel mehr Spaß, weil sie mit den richtigen illegalen Instrumenten arbeiten.
Das ist also ein Problem. Sie können mit Geld können Sie das Problem nicht lösen. Sie müssen irgendwelche anderen Anreize finden, um diese jungen Leute reinzuholen. Die Amerikaner und die Briten, Franzosen und wie sie alle heißen, die haben alle genau das gleiche Problem und die Amerikaner werben eben damit und sagen, bei uns kriegst du die feinste Ausstattung und du darfst lauter Sachen machen, die man in der Wirtschaft sonst nicht machen kann oder machen darf. Ja? Ich habe vom BND noch keine entsprechende Werbung gesehen, aber wie gesagt, die Motivation, gerade dieses technisch affine Personal zu gewinnen, die ist also ein wirkliches Problem.
Ja, ein Riesenunterschied aber zu den amerikanischen Diensten und da ist eben Stichwort wieder dieses Behördenbeamtentum in Deutschland, ist ja, dass die amerikanischen Dienste sehr viel outsourcen. Also die arbeiten ja sehr viel mit Consultants aus der Privatwirtschaft zusammen. Und das ist, also korrigieren Sie mich, Herr Krieger, aber das ist eigentlich für den BND heutzutage undenkbar.
Dass und da denken wir nochmal ganz kurz an Edward Snowden.
Ja, natürlich. Das geht natürlich auch mit erhöhten Risiken. Aber Edward Snowden war jetzt einer von Zehntausenden. Und ohne die amerikanischen Dienste gar nicht funktionieren würden. Das ist hier eben nicht so.
Das können wir aber nicht machen.
Der BND wird nicht eine CIA, also ein amerikanischer Geheimdienst, das hat Herr Krieger auch nochmal gesagt, da kann man sich auch nicht mit vergleichen. Ich glaube, was der BND jetzt will, ist mehr Transparenz zeigen. Auch keine NSA, davon ist Deutschland wirklich weit entfernt. Die Befugnisse, die Personalstärke, alles zusammen, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Was der BND nach unserem Eindruck jetzt momentan versucht, ist transparenter zu werden. Ich glaube, auch in eine solche Sendung würde jemand da kommen und auch sich äußern. Also es gibt diese Instagram-Geschichten etc. Also sie wollen mehr nach außen gehen und gleichzeitig, und das ist natürlich auch logisch, müssen sie natürlich darauf achten, dass gewisse Dinge auch geheim bleiben. Das ist eine Gratwanderung. Aber grundsätzlich, und das ist halt auch die Schwierigkeit, die Herr Krieger angesprochen hat, geht es darum, den BND nach außen attraktiver erscheinen zu lassen. Mhm. Und das ist nicht so ganz einfach, weil in der freien Wirtschaft tatsächlich solche IT-Spezialisten gut bezahlt werden.
Und das war das Forum in SWR Kultur zum Thema 70 Jahre Bundesnachrichtendienst. Welche Spione braucht Deutschland? Mit Professor Dr. Wolfgang Krieger, Historiker von der Universität Marburg, mit Dirk Bahnse, Investigativreporter von der Welt, und Professor Dr. Sophia Hoffmann, Politikwissenschaftlerin an der Universität Erfurt. Und sollten uns zufälligerweise junge Leute zuhören, dann noch diese Information: Man kann sich beim BND bewerben, aber die Bewerbungsfrist, kein Aprilscherz, endet heute am 1. April für den nächsten Turnus. Am Mikrofon war Thomas Ihn.